Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist ein steirischer Ausnahmeunternehmer. Sein Werdegang beeindruckt und wer ihn persönlich kennt, versteht, warum er so erfolgreich ist. Ein Unternehmer und Visionär, für den Mut und Werte und Überzeugungen die dauerhafte Grundlage für jeden Erfolg darstellen. Werner Gröbel wurde 1963 als ungeplanter Nachzügler in die Unternehmerfamilie Gröbel geboren. Von Geburt an, denn schließlich kam er sogar im Möbelhaus zur Welt, war somit ein Teil der Geschichte von Gröbel Möbel. Seine ersten Erfahrungen im Wirtschaftsleben sammelte bereits als Fünfjähriger. Ein Nachbarsbub nutzte die Gutmütigkeit dazu aus, sich in einem Tauschgeschäft seiner Indianersammlung günstigst zu bemächtigen. Ab diesem Zeitpunkt war ihm klar, dass wir alle im Wirtschaftsleben gewinnen, aber auch verlieren können. Mit 15 Jahren verdiente er sein erstes Geld mit seinem Hobby, der Fotografie. Zuerst fotografierte er auf Veranstaltungen Menschen und verkaufte die Porträts. Schnell erkannte er, dass große Dinge, in diesem Fall Poster, sich besser und teurer verkaufen lassen. Mit 16 Jahren betrieb er bereits eine kleine Gastwirtschaft mit einem Clublokal und angeschlossener Winothek. Mit 19 Jahren trat er in den elterlichen Betrieb Gröbel Möbel ein. Er war erst 21 Jahre alt, als er wegen der schweren Erkrankung seines Vaters die Führung des Hauses übernehmen musste. Es gelang ihm binnen weniger Jahre, Gröbel Möbel vom angeschlagenen Mittelbetrieb zum Marktführer der Steiermark und einem der größten Möbelhäuser Österreichs zu führen. Nach fast 15 Jahren an der Spitze von Gröbel Möbel und nach erfolgreicher Fusion folgte die strategische Partnerschaft mit Möbel Lutz, gemeinsam am Weg zur Nummer 1 in Österreich. Zu dieser Zeit entstand aber auch der Wunsch in ihm, Neues zu beginnen, noch mehr zu bewegen, sich seiner Mission und seiner 111-Philosophie zu widmen. So folgte 2001 der gewinnbringende Verkauf von Gröbel Möbel an Möbel Lutz. Lutz ist in der Zwischenzeit nicht nur die Nummer 1 in Österreich, sondern auch das zweitgrößte Möbelhaus der Welt. Am 21. November 2001 gründete er die Firma 111 Conventuring. Seither ist er als Investor, Innovator, Querdenker und Netzwerker in verschiedensten Bereichen der steirischen Wirtschaft bekannt. Das aktuellste Projekt ist der Wohnpark Gösting. Hier entwickelt der Werner Gröbel mit seiner Frau gemeinsam ein wundervolles Dorf mitten in Graz. Die nächsten Projekte sind in Vorbereitung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch.
Deine ersten unternehmerischen Tätigkeiten als Fotograf damals, haben wir kurz gehört, und auch in der Gastronomie. Wann hast du zum ersten Mal den Drang in dir verspürt, Unternehmer zu werden?
Mit 5 Jahren. Also ich kann mich da erinnern, also genau der Kollege, der mir damals die Indianersammlung sogar erfolgreich abspenstig gemacht hat, da hat mich seine Mutter gefragt, die haben ein Gasthaus, was willst du nochmal werden? Und dann habe ich gesagt, Chef. Ja. Sie hat gesagt, sie hat das damals schon mit so einer Überzeugung gesagt, dass sie es geglaubt hat. Ja. Ich habe es natürlich schon vergessen, aber sie hat es mir später mal erzählt gehabt, die Geschichte. Und
als du schon hinkommen. Glaube ich sofort, ja. Ich meine, deine Eltern waren Unternehmer, der elterliche Betrieb. Als dann zum ersten Mal so quasi erkennbar war, der kleine Werner, du hast dich auch als Burli quasi in der Biografie bezeichnet, hat auch so unternehmerische Ideen und Überzeugungen in seinen Gedanken. Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Mein Vater hat das immer gefördert. Zum Beispiel war es auch so, Indianersammlung, die ist so richtig symbolisch. Mhm. Meine Mutter hat sich furchtbar aufgeregt, dass mir, ich sag, der Nachbar die Indianersammlung abgehandelt hat und ihr schlechtes Geschäft macht. Und der Vater hat gesagt, du, das ist super, jetzt lernt er gleich einmal, dass er aufpassen muss. Und ich würde sagen, es haben beide recht gehabt. Die Mutter, dass es sie geärgert hat einmal, dass du die auch zeigst. Und der Vater, dass es an uns liegt, ob wir jetzt daraus lernen oder ob wir das Opfer sind. Mhm. Und ich bin entschieden, daraus zu lernen.
Das ist ein Schritt, den viele nicht schaffen. In Österreich ist das Jammern, Nörgeln und Opfersein leider sehr, sehr beliebt. Und wenige haben
dann... Ja, ich würde kurz sagen, das Opfersein ist auch deshalb beliebt, weil ich glaube, die Sympathien bei uns in Österreich, und das ist wirklich signifikant für Österreich, immer fürs Opfer sind. Und selbst wenn sich ein Täter, der was angestellt hat, in die Opferrolle gibt, auf einmal ist er der arme Mörder, überspitzt das jetzt ganz massiv.
Klar. Das stimmt, ja. Ich meine, du hast dann quasi dich entschieden, dein Leben in die Hand zu nehmen und aktiv Dinge anzupacken. Diese Erfolgsgeschichte von damals bis heute ist ja beeindruckend. Gerade in der Steiermark haben wir sehr viel über dich auch schon gelesen und gehört. Von diesen vielen Erfolgen, welcher war so für dich der persönlich größte und prägendste in deinem Leben?
Das persönlich prägendste war im Vorjahr die Hochzeit mit meiner Karin.
Okay. Und unternehmerisch?
Ja, auch unternehmerisch. Also, weil wir uns, ich sag, als Liebespaar und als Unternehmerpaar gefunden haben.
Sicher auch Herausforderung gewesen, kommen wir nachher dann auch noch dazu. Ja. Du hast jetzt sehr viele Dinge schon getan und im Leben auch entwickelt. Der Mumbai Ghosting ist erfolgreich abgeschlossen. Zu zukünftigen Plänen kommen wir später dann auch noch. Gab es in deinem Leben, in dieser Erfolgsgeschichte jemals auch wirklich Scheitern, Niederlage, die wirklich wehtan hat?
Jede Menge, weil wenn du, ich sag, 20 Dinge angehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, größer, als wenn du eines angehst oder vielleicht gar keins. Weil ich sehe das aus dem Sport, der Skirennläufer kannst du nur gewinnen, wenn du Risiken eingehst. Und wenn du ein Risiko eingehst, dann kannst du, bildlich gesagt, auf die Pappen hauen. Und wenn ich denke, was hat den Hermann Mayer am berühmtesten gemacht, dann ist es, wie es in Nagern auf die Pappen gehauen hat. Aber er hat eines gemacht, er ist nicht in die Opferrolle gegangen, sondern er ist aus dem Ganzen als großer Sieger hervorgegangen. Und am nächsten Tag, glaube ich, sogar noch die Goldmedaillen gewonnen oder zwei Tage später.
Also das ist klar, auf dem Weg zum Erfolg sind Niederlagen können dazu. Für jeden Aufstieg kommt
das sind sogar das Fundament, weil... Ja. Ich persönlich habe mich natürlich über Erfolge gefreut, klar. Aber weitergebracht haben mich immer Misserfolge.
Ja. Misserfolge gehören dazu. Gab es jemals auch einen Moment, wo du gesagt hast, in der Sekunde wirklich jetzt keine Ahnung, wie es weitergehen kann? Also wirklich so ein kompletter Stoppschild auf dem Weg?
Das also immer wieder. Weil wenn du jetzt das dein Energielevel angezapft hast und du bist so am Ende so wie der Wohnpark fertig, weil ich gesagt, ich mache nie mehr Wohnprojekte und jetzt starten wir das nächste. Ja. Oder wie Möbelhäuser 14 Mal umbaut und jedes Mal habe ich gesagt, nein, das ist jetzt das Letzte. Und meine Mitarbeiter haben nicht mehr geklappt.
Ja, klar. Okay. Ich meine, viele junge Menschen haben Ideen, möchten was verändern, haben Visionen, Ziele in ihrem Leben. Warum enden, glaubst du, da trotzdem so viele Erwachsene, die als junge Menschen halt Träume hatten, als Erwachsene in Monotonie, Frust und ungeliebten Jobs?
Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass es Erfolg nicht nur von der Idee abhängt, sondern du hast da eine Idee, und es gibt ja sehr viele gute Ideen, sondern es gibt aber dann auch einen Preis, den du zahlen musst, dass du diese Idee umsetzen kannst. Und den Preis ist nicht nur Geld. Ja. Ich sage, wenn ich jetzt die Idee habe, einen Marathon zu laufen, dann ist einfach der Preis dafür, dass ich dementsprechend hart trainiere. Aber das Trainieren allein hilft nichts. Ich muss mich dann auch vorbereiten. Ich muss mich ernährungstechnisch vorbereiten. Ich muss schauen, wie mache ich mein Trainingsprogramm und. Und wenn ich aber alle diese Dinge bereit bin, in die Hand zu nehmen und diesen Preis bezahle, dann würde ich sagen, dass jeder Mensch, der einigermaßen gesund ist, einen Marathon laufen kann. Und das ist an sich fast nichts unmöglich.
Ja, wenn man will, ist oft auch scheinbar Unmögliches möglich. Du hast ja auch eine Meisterleistung geschafft. Du bist damals ja relativ jung ins kalte Wasser. Hast du quasi springen dürfen müssen aufgrund deines Vaters, der schwer erkrankt ist, und hast in jungen Jahren das Möbelhaus übernommen. Ich meine, wie hast du das damals geschafft, aus der Situation eines eigentlich angeschlagenen Mittelbetriebs dann da so einen großen Erfolg aufzubauen, nachhaltigen Erfolg?
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dass ich gar nicht gewusst habe, was auf mich zukommt.
Okay.
Und das klingt jetzt hart. Im Grunde genommen war es ein Glück, dass der Vater so schwer Parkinson-krank war. Ich sage jetzt für mich, für meine Karriere, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt nicht bereit bin, alles zu geben, dann wird es Gröbelmöbel nicht mehr geben. Und ich habe halt angeschaut, was zu machen ist, und dann habe ich halt ein Stück nach dem anderen begonnen. Also ziemlich eins der ersten Dinge war, dass ich in der Kostenrechnung eingestiegen bin. Dadurch habe ich mal ein gewisses Zahlengefühl gekriegt. Und dann bin ich sofort das Marketing angegangen und habe einfach unser Werbebudget effizienter eingesetzt. Und auf einmal sind mehr Umsätze gekommen. Wenn mehr Umsätze kommen, dann kommt auch mehr Geld. Wenn mehr Geld reinkommt, dann kannst du in das Unternehmen investieren. Ja. Du musst natürlich auch bereit sein, dem Unternehmen wieder was zurückzugeben. Es war nicht möglich, dass ich gleich einen Porsche gekauft hätte. Hätte ich machen können. Aber dann hätte ich die Basis der Firma schon am Anfang abgewürgt. Ja. Sondern Porsche habe ich erst kaufen können, nachdem die Firma schon wirklich viel, viel Gewinne gemacht hat. Und das hat einfach so nebenbei gehen müssen. Und hätte mich gehindert am Anfang.
Okay, das heißt, aus dieser Zeit, weil ich jeder, deinen Lebenslauf oder deine Biografie sich anhört oder liest, denkt sich, boah, gigantisch. Also der arme junge Mann ist da quasi gleich hineingeworfen worden in die Verantwortung, und du sagst, weil ich für dich die beste Schule, und hast eigentlich sehr viel gelernt auch fürs Leben später, kann man so zusammenfassen?
Kann man zusammenfassen, aber ich sage, im Bewusstsein der Leute ist nicht der arme junge Mann, sondern viele glauben, schau, der kommt aus einer gestopften Familie, das ist ja alles klar, geht es so ganz leicht. Ja, also ich sage, es wäre umgekehrt gewesen. Wäre alles so leicht gegangen, dann wäre ich heute nicht, wo ich heute bin. Ja. Und ich bin stolz darauf, dass ich das nicht geschenkt bekommen habe, sondern dass ich mir das ganz hart arbeiten musste.
Ja.
Und ich kann heute über jemanden, der sagt, der hat es gemacht, den Rest, nicht nur lachen, sondern ich kann mich fast nicht mehr halten vor lauter Lachen, wenn jemand das glaubt, dass das so ist.
Ja, das ist halt auch typisch österreichisch teilweise, auch wieder diese Sicht.
Nein, nicht nur Österreich, das ist kurzsichtig. Ja. Ich habe Hermann Mayer schon mal als Beispiel gesagt, obwohl er natürlich was ganz anderes macht. Mhm. Der hat sich das ganz hart arbeiten müssen. Ein Mateschitz hat sich das ganz hart arbeiten müssen. Der hat, so, glaube ich, mit 45 noch Zahnpasta verkauft, überspitzt gesagt jetzt.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, man hört bei dir viel heraus, dass auch dein Denken über Dinge, über Herausforderungen dich auszeichnet, dass deine persönliche Lebensphilosophie dich auszeichnet. Man hört oder liest immer wieder ja, von dieser 111-Philosophie. Was hat es aber eigentlich auf sich?
Wie viel Zeit haben wir? Nein, es ist also jetzt verkürzt. Also 111 ist meine Glückszahl. Und die habe dann mitbekommen, also, dass die auch schon die Glückszahl von meinem Großvater war, den ich gar nicht kennengelernt habe.
Okay.
Und da ist schon so eine gewisse Magie. Und heute sagen viele, du schaust ja schon genau immer, wo du die 111 findest. Und ich sage, es ist richtig, weil wenn ich jetzt schaue, wo sind die Chancen, dort liegt da das Glück. Und deswegen passt es sehr gut zusammen. Ich glaube, dass es viele Chancen im Leben gibt. Ich muss aber auch wirklich hinschauen, wo sind diese. Und dann muss ich sie aber auch ergreifen. Und wenn ich nachher noch bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen, dann ist der Erfolg fast nicht mehr zu verhindern.
Den Preis dafür zahlen, das ist ein Punkt, den eigentlich jeder, den wir im Gespräch haben, uns erzählt, dass man auf dem Weg zu Zielen, zu Visionen im Endeffekt immer einen Preis bezahlen muss, den die meisten einfach nicht bereit sind zu bezahlen und deswegen halt dann einfach diese Ziele oder diesen Weg nicht erreichen oder nicht gehen können. Ich meine, wir haben jetzt über deine vergangenen erfolgreichen Projekte gesprochen. So wie ich dich kenne, hast du auch zukünftige spannende Dinge noch vor. Über dein nächstes Projekt, kann man da irgendwas schon erfahren darüber? Was hast du als nächstes vor?
Ja, Projekte habe ich also immer wieder welche, aber gerade in dieser Woche aktuell, also du hast den Wohnpark angesprochen und wir haben ja noch ein sehr, sehr schönes Grundstück, ich sage direkt neben dem IKEA, Nahverkehrsknoten der Stadt Graz, also da ist die S-Bahn, da laufen die Straßenbahnen zusammen, die Busse und daneben haben wir ein Grundstück gemeinsam mit Lutz. Und dort haben wir jetzt vor, der Wohnpark, da war unsere Metapher, ein Dorf zu bauen, in dem wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich wohlzufühlen. Und dort, das Grundstück ist viermal so groß, haben wir vor, eine Insel zu bauen, in dem wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich wohlzufühlen. Und das soll nicht nur Wohnen im Vordergrund stehen, sondern ich sage alles rund ums Leben. Also die Leute sollen dort Arbeit finden können. Und wir werden diese Insel so gestalten, dass es auch am Wochenende schön ist, dass die Leute gar nicht das Auto brauchen, um woanders hinzufahren.
Wow. Ich meine, wer den Wohnpark kennt, sieht und spürt dort einfach das Ambiente, die Qualität, auch die Liebe, mit der das quasi geplant und auch errichtet worden ist. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Wohnpark und das ist, was dieses Projekt so auszeichnet, wenn du sagst, das neue Projekt ist ca. viermal so groß. Ich meine, wir kennen Graz und Österreich, ich meine, der wird dann auch einige sich aufregen und sicherlich wird sich auch Gegner dafür finden, oder?
Ja, Gegner gibt es also überall und oft ist das aus Unwissenheit, dass einfach manche Menschen schon stand dabei gegen etwas sind, nur wenn einer wirklich, ich sage, und da sage ich so bewusst sein Hirnkastel einschaltet, was soll dagegen sprechen, dass Wohnbau direkt neben einer Nahverkehrsknoten ist, dass die öffentlichen Verkehrsmittel ausgenutzt werden, also die Stadt hat dort schon investiert und es ist ein Turbo für die Öffis, das wird ein Turbo für die Fahrräder sein, es ist ein Turbo für die Wirtschaft und noch dazu sollen sich die Menschen und werden sich auch dort wohlfühlen. Also im Endeffekt glaube ich, dass Gegner auch, ich sage, recht kurzsichtig sind, wenn sie nicht schauen, was hinter dem Ganzen steckt. Und politisch, glaube ich, wird sich da auch fast niemand trauen, dagegen vorzugehen, weil es entsteht dort auch eine Rotkreuzzentrale. Und wer soll verhindern, dass Menschen dort ausgebildet werden, die Leben retten?
Ja. Das, was immer fasziniert ist bei all deinen Projekten, dass sie wirklich so ganzheitlich und nachhaltig angedacht sind. Und gesagt, im Wohnpark hat man ja auch schon abgesehen ist vom Wohnraum, der geschaffen ist, die Grünflächen, wie das Parken geplant ist, wie auch quasi dort Nahversorgung geplant ist, kann man sich aufs nächste Projekt sicherlich schon freuen, weil wenn das mit der gleichen 111er Qualität quasi umgesetzt wird, wird sicherlich sehr spannend. Viel Erfolg auf jeden Fall dafür auch dann. Was ja bei all deinen Projekten, du hast kurz angesprochen, dein größter Erfolg war die Hochzeit mit deiner Frau Karin. Spannend ist, dass man euch seit Jahren als das Dream Team schlechthin kennt, ihr gemeinsam unternehmerisch tätig seid. Wie schafft ihr das gemeinsam, bei euch Beruf und Privat so eng verwoben? Du gehst im Endeffekt jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, siehst du nicht nur deine Frau, sondern deine engste Geschäftspartnerin jeden Abend beim Abendessen. Ihr habt den Job quasi, oder den Job, euer Lebenswerk auch beruflich, jeden Tag privat zu Hause. Mhm. Wie schafft ihr das so erfolgreich?
Ja, natürlich kommen wir auch immer wieder an unsere Grenzen. Ich sage jetzt auch mit der Energie, weil wir können nicht also einfach trennen zwischen Privat und Firma. Aber wir wollen das auch nicht, sondern uns macht das Arbeiten Spaß. Mhm. Und umgekehrt macht es uns auch Spaß, ich sage, wenn schönes Wetter ist, dass wir einmal sagen, schau, jetzt ist der Termin am Nachmittag ausgefallen, vielleicht fahren wir jetzt eine Runde mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad aus oder gehen joggen, oder die Karin hat ja auch einen Rettungshund, den sie ausbildet, dass wir mit dem Hund trainieren und ja, wieso muss ich alles trennen? Mhm. Und das verbindet ja auch. Mhm.
Aber es zeichnet euch auch aus, weil ich glaube, ich kenne viele Unternehmer und ich habe oft gemerkt, dass Unternehmer, die eben auch als Paar gemeinsam arbeiten, schon manchmal auch scheitern an der Herausforderung. Und wenn man euch live erlebt, privat beim Essen gehen, aber auch beruflich bei Veranstaltungen, merkt man einfach, das ist eine Einheit, die einfach wirklich auf der gleichen Wellenlänge
unterwegs ist. Ja, es funktioniert und ich sage jetzt umgekehrt, wenn jetzt ein Ehepaar nicht zusammenarbeitet, heißt das dann, dass die dann ewig zusammenbleiben. Ich habe mir der Unternehmer das einmal gefragt, oder ich habe einen Unternehmer gefragt, der das Gleiche macht wie mir. Und den habe ich gefragt, am Wochenende redest du über die Firma. Und er sagt, ich finde das super. Na, sage ich, warum? Ich sage, es gibt Leute, die haben sich am Wochenende nichts mehr zu sagen. Und das war so ein schönes Beispiel, was mir auch dann die Angst genommen hat. Ich sage, das Projekt, gemeinsam mit der Karin anzugehen.
Gibt es aus dem heraus jetzt irgendeinen Tipp, wenn jetzt beispielsweise ein anderes junges Paar sagt, wir machen als Paar gemeinsam eine Firma auf, wollen beruflich auch gemeinsam was tun, irgendeinen Tipp, den du aus deiner Erfahrung jetzt, Partnerschaft, gemeinsam, Beruf, Unternehmen, auch zu jungen Unternehmen, das Paar was machen will, mitgeben könntest?
Es ist immer schwer, so einen generellen Tipp zu geben. Also ich würde jetzt niemandem einen Tipp geben, arbeitet ihr zusammen, weil ich ja nicht weiß, wie passen die Charaktere zusammen. Ja. Aber was ich, glaube ich, jedem sagen kann, ist, für eine Beziehung ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen, wer hat welche Ziele. Jetzt zum Beispiel mir gemacht, welche Lebensziele hat die Karin? Welche Lebensziele habe ich? Mhm. Und dann haben wir geschaut, wie können wir zusammenwirken, dass jeder von uns sein Lebensziel erreichen kann. Mhm. Und selbst wenn es da teilweise differenzierte Wege gibt, ja, muss aber die Einheit immer das sein, dass jeder sein Ziel erreicht. Und dann glaube ich, dass schon ein sehr, sehr großes verbindendes Element da ist.
Danke auch für diesen Tipp, weil ich glaube, dass viele das auch spannend finden, sich einfach damit zu beschäftigen, was kann man machen, um das einfach in der Partnerschaft, beruflich, aber auch privat, weil diese Tipps, diese Erfahrungen, die du uns jetzt mitgegeben hast, ja auch für die gelten, die nur privat quasi partnerschaftlich sind, Unternehmer nichts vorhaben, aber es ist einfach ganz wichtig, hier einfach diese Gemeinsamkeiten, aber auch die Eigenheiten zu finden und dann zu definieren. Viele junge Menschen suchen jetzt Erfolg und Erfüllung, Ziele, Visionen zu erreichen und einfach aus ihrem Leben quasi auch was zu machen, beruflich wie auch finanziell. Was wäre jetzt deine persönlichste, wichtigste Botschaft an junge Menschen, die in ihrem Leben einfach für sich erfolgreich sein wollen?
Schaue ich auch, also so general oder generell über alles passt. Da möchte ich den Erzherzog Johann, unseren Landesvater, zitieren. Mhm. Der hat gesagt, red's nicht leidl, tut's. Und wenn jemand ein Ziel hat, dann und wieder bereit ist, das Notwendige zu tun und den Preis zu zahlen, dann wird es funktionieren. Und das, glaube ich, kann ich jedem mitgeben, egal ob beruflich oder privat.
Auf dem Weg jetzt zum Erfolg, wie gesagt, gibt es ja viele Wege und jeder muss für sich selbst den Weg finden und auch dann das tun dafür. Wenn man jetzt deine Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, also ich weiß noch, als junger Bub damals, wusste, da gibt es Gröbelmöbel und den Werner Gröbel, aus den Medien, und die Medien haben schon vieles über dich gesagt und auch geschrieben und auch Unternehmer. Wenn in 100 Jahren jetzt ein junger Mensch fragt, oder in 111 Jahren, wer war der Werner Gröbel, was hat denn ausgezeichnet, was würdest du ihm antworten?
Da habe ich ein ziemlich klares Bild. Ich habe mir selbst einmal ein Bild gemacht, wenn ich jetzt sag, aus diesem Leben austrete und ich hätte noch die Möglichkeit, jetzt einfach zu sagen, auf was bist du stolz? Und ich gesagt, da möchte ich mir gerne einen Spiegel hinanschauen, einen Spiegel schauen können und sagen, ich bin Werner Gröbel und das, ohne dass ich mich dafür genieren muss. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass die Leute, die dann über den Werner Gröbel nachdenken, sagen, das ist jemand, der die Dinge nicht für sich behalten hat, sondern der es weitergegeben hat.
Danke dir fürs Weitergeben und deine Erfahrungen an uns alle. Werner, danke fürs Gespräch.
Ich sage danke und gerne.